Was muss das für ein unbeschreiblicher Moment sein? Du, ich könnte glatt mitweinen.
Ja, ich auch.
Ach, die Bibel.
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts. Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne.
Hallo Susanne. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge.
Ja, heute geht es ziemlich rund in unserer Bibelgeschichte. Wenn du mich fragst, hat diese Josefsgeschichte ja viele Höhepunkte und zwei ganz besondere. Und auf einen davon steuern wir heute drauf zu.
Boah, das klingt richtig spannend.
Mhm. Ich klinge ein bisschen verschnupft. Ist nicht schlimm, oder?
Nö, macht nichts.
Nee, macht nichts. Und los geht's, startklar?
Mhm.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns gern eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Wir sind noch immer in der Josefsgeschichte unterwegs. Josef, das Lieblingskind seines Vaters Jakob, wird von seinen 10 älteren Brüdern verkauft, wird zum Sklaven, landet im ägyptischen Gefängnis. Er muss eine Menge durchmachen, bleibt aber von Gott gesegnet. Nach langer Haft erfährt Josefs Geschichte eine schicksalshafte Wendung, als er die Träume des ägyptischen Pharaos deutet und ihn vor einer schweren Hungerkatastrophe warnt. Der Pharao macht Josef zum ersten Mann im Land. Josef lässt riesige Kornvorräte anlegen. In den schrecklichen Hungerjahren rettet Josef mit seinem klugen Vorgehen das ägyptische Volk vor dem Verderben.
Die Hungersnot macht auch vor Josefs Heimat Kanaan nicht halt. Sein Vater Jakob und die Familie leiden Hunger. Jakob schickt die 10 Brüder nach Ägypten, um Korn zu holen. Es ist ihre erste Reise. Dort angekommen, treffen sie unweigerlich auf Josef, den obersten Verwalter des Pharaos. Er erkennt sie sofort, die Brüder jedoch erkennen Josef nicht. Er lässt sie erst für 3 Tage ins Gefängnis werfen, versorgt sie dann mit Korn für ihre hungernden Familien, besteht aber darauf, dass sie ihren jüngsten Bruder Benjamin aus Kanaan zu ihm nach Ägypten bringen. Simeon muss als Pfand im ägyptischen Kerker bleiben.
9 Brüder kehren nach Kanaan zu Jakob zurück. Sie berichten ihrem Vater Jakob von ihren Erlebnissen. Jakob ist außer sich. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Die Brüder ernten nur Vorwürfe von ihrem Vater. Er weigert sich, Benjamin nach Ägypten zu schicken. Doch irgendwann kehrt der Hunger zurück. Und schließlich sieht auch Jakob schweren Herzens ein. Wenn er Benjamin nicht mit den Brüdern nach Ägypten ziehen lässt, ist seine Familie dem Hungertod geweiht.
Mit Geschenken und Geld ziehen die Brüder mit Benjamin ein zweites Mal nach Ägypten. In Ägypten verliert Josef beim Anblick seines jüngeren Bruders Benjamin kurz die Fassung, fängt sich jedoch wieder. Bei einem gemeinsamen Essen verbringen sie eine gute und sorglose Zeit miteinander. Guten Mutes und froh, wieder vollzählig zu sein, brechen die Brüder auf in Richtung Heimat nach Kanaan.
Was die Brüder nicht ahnen, heimlich hat Josef ihr Geld wieder zurück in die Kornsäcke wandern lassen. Und er hat seinen wertvollen silbernen Becher in Benjamins Kornsack verstecken lassen. Als sie gerade die Stadt verlassen wollen, konfrontiert Josefs Diener sie mit dem angeblichen Diebstahl. Von ihrer Unschuld überzeugt, streiten die Brüder alles ab. Wenn du den Becher findest, soll der Dieb des Todes sein. Der Diener antwortet: Tod muss nicht sein. Aber sollten wir den Dieb finden, wird er unser Sklave werden.
Die Brüder wuchten die Kornsäcke von den Rücken ihrer Esel und stellen sie der Reihe nach auf. Nun öffnet der Diener den ersten Sack und findet darin das Geld. Die Brüder werden bleich. Wie kann das sein? Ein Kornsack nach dem anderen wird geöffnet. Er durchsucht alle Säcke. Überall findet er das Geld. Den silbernen Becher findet der Diener nicht. Bis er zum letzten Kornsack kommt. Benjamins Kornsack.
Und natürlich findet er genau dort den Becher. Alle werden leichenblass und sind starr vor Entsetzen. Ausgerechnet bei Benjamin. Was ist geschehen? Wer will Benjamin hier zu Unrecht bestrafen? Das Geld spielt hier übrigens keine Rolle. Es geht allein um den Becher. Die Brüder scheinen zu wissen oder mindestens zu ahnen, dass Benjamin unschuldig sein muss. Was muss Benjamin gerade fühlen? Der weiß doch gar nicht, was los ist. Mm. In der Bibel steht nichts drüber.
Josef stellt die Brüder hier auf die schwerste Probe. Er bringt sie in eine Situation, die derjenigen ähnlich ist, als sie Josef damals in der Wüste verkauft haben. Werden sie wieder einen jüngeren Bruder im Stich lassen oder halten sie zu ihm?
Alle kehren nun mit dem Diener zurück in die Stadt und in Josefs Haus.
Dieses Mal lassen sie den Bruder nicht im Stich. Sie gehen alle zusammen, um Benjamin beizustehen und die Wahrheit hoffentlich ans Licht zu bringen.
Dieses Mal halten alle zu dem jüngsten Bruder, der in Gefahr ist, obwohl sie eigentlich weiterziehen und Benjamin seinem Schicksal überlassen könnten. Nun treffen sie erneut auf Josef. In der Bibel steht, und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Josef poltert los, er scheint ziemlich wütend zu sein. Und ich drücke das jetzt mal mit meinen eigenen Worten aus. Josef sagt, jetzt mal ehrlich, wie doof seid ihr eigentlich? Wisst ihr denn nicht, dass ich die Zukunft deuten kann? Es war doch klar, dass das hier rauskommt.
Juda tritt vor und spricht: Ausreden helfen jetzt nicht weiter. Gott hat die Missetat deiner Knechte aufgedeckt. Wir werden alle deine Sklaven sein.
Rums, na das sitzt. Mit deine Knechte meint Juda sich und seine Brüder. Er versucht gar nicht erst, sich zu rechtfertigen oder den Diebstahl abzustreiten. Er bietet sich selbst und alle Brüder als Sklaven an. In der Bibel steht dieser Satz, den Juda sagt: Gott hat die Schuld deiner Knechte aufgesucht. Hier wird jetzt gerade viel mehr gefunden und ans Licht gebracht als Silbergeld und ein geklauter Becher.
Genau. Was hier nämlich noch gefunden wird und ans Licht gebracht wird in diesem Moment, ist der Verrat an Josef damals in der Wüste. In ihrer total verlorenen Situation wird den Brüdern das klar. Juda sagt also: Wir bleiben alle hier.
Doch Josef antwortet: Nein, nur Benjamin bleibt hier. Ihr anderen könnt zu eurem Vater nach Hause gehen, in Frieden.
Josef treibt die Probe auf die Spitze. Er öffnet den Brüdern den Weg nach Hause ohne Benjamin.
Aber so geht es nicht. Das merken und wissen alle. So kann nie Frieden werden.
Das Vergehen von damals darf sich nicht wiederholen.
Obwohl er den Zorn des ägyptischen Staatsmannes fürchten muss, ergreift Juda das Wort und hält nun eine ergreifende Rede. Er beschreibt in einem erschütternden Bekenntnis die Lage seines Vaters und seiner Familie. Mein Herr, bitte, erlaube mir zu sprechen. Höre mich an. Unser Vater hat schon einen Sohn verloren. Darüber ist er nie hinweggekommen. Seinen jüngsten Sohn auch noch zu verlieren, würde ihm vor Kummer das Herz brechen lassen. Es würde ihn ins Grab bringen. Diesen Sohn hat unser Vater gezeugt, als er schon sehr alt war, mit seiner Frau, die er über alles liebte. Er wollte ihn schon nicht mit uns ziehen lassen. Zwar hat er eingewilligt, aber sehr schweren Herzens. Ich selbst habe ihm versprochen, dass ich Benjamin heil nach Hause bringe. Ich bin der Bürge für diesen Knaben vor meinem Vater. Und ich sagte ihm, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Wir können ihn nicht bei euch lassen. Das wäre der sichere Tod unseres Vaters. Bitte, nimm mich an meines Bruders statt und lass ihn ziehen, bitte. Ich könnte es nicht ertragen, nie und nimmer, meinen Vater noch ein weiteres Mal so leiden zu sehen, seinen unendlichen Schmerz zu sehen. Boom! Was für eine Rede!
Daraus spricht viel Verständnis von Juda für die Schwäche seines Vaters. Er weiß, dass sein alter Vater den Verlust nicht überleben würde. Hier wird auch klar, die Brüder begreifen ihre alte Schuld und sind bereit, dieses Mal für ihren kleinen Bruder einzustehen und da zu sein.
Ganz ehrlich, Josefs Herz muss kurz davor sein zu brechen. Also zumindest würde es mir so gehen an seiner Stelle. Die 10 Brüder vor ihm, die herzlosen, kalten 10 Brüder, wie haben sie sich gewandelt? Nun kämpfen sie für den Jüngsten, den Bevorzugten, den am meisten Geliebten. Und sie kämpfen auch für den Vater. Nach dieser dramatischen Szene bricht es aus Josef heraus. Er schickt alle Ägypter hinaus. Er ist nun allein mit seinen Brüdern. Er lässt seine Maske fallen und jetzt geht es nur noch mit Tränen weiter. Er gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Er weint so laut, dass selbst der Pharao und alle Ägypter es hören können. Aber das ist ihm wahrscheinlich völlig egal. Der zweite Mann im Staat steht nun da in schutzloser Offenheit und ist total erschüttert. Er verliert alle Fassung.
In der Bibel steht, dass Josef sagt, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so sehr erschraken sie vor seinem Angesicht. Josef hat Angst, dass es zu spät für ein Wiedersehen mit seinem Vater sein könnte. Die Brüder sind starr vor Schreck, sie können nicht antworten. Der starke Josef zeigt sich hier ganz schwach.
Als die Brüder Josef damals in die Grube warfen, erzählte die Bibel nichts über seine Klage. Nun steht hier und er weinte laut. Du, es gibt ja so einen schönen Spruch. Man sieht alles ein bisschen klarer mit Augen, die geweint haben.
Ja, manchmal kann es helfen, einmal alles rauszulassen und danach wieder ein bisschen klarer denken zu können. Kennst du das auch, Susanne?
Ziemlich gut sogar. Auf einmal sind so viele Gefühle im Herzen und im Bauch, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Als müsste man platzen vor lauter Gefühl. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Lawine. Aber es hilft ja nichts, vor deinen Gefühlen kannst du ja nicht weglaufen. Das kann man versuchen, aber wenn wir ehrlich sind, klappt es eigentlich nie. Wenn ich dann ein oder zweimal so richtig geweint habe, kann ich wieder durchatmen. Und vielleicht auch wieder Gedanken fassen, die ein bisschen klarer sind. Naja, und wenn dann trotzdem keine klaren Gedanken kommen, dann drehe ich einfach ganz laut Musik auf.
Das mache ich auch ganz oft. Tut irgendwie richtig gut.
Ja, voll. Rausgehen hilft auch, oder?
Ja.
Also ich gehe dann oft laufen. Es tut gut, den eigenen Körper zu spüren und zu sehen, dass es noch eine andere Welt gibt als die verworrene in mir drin. Die Vögel zwitschern noch, die Bäume rauschen noch. Und es tut gut zu sehen, die Welt ist noch da und dreht sich weiter. So, also laufen geht unser Josef jetzt nicht?
Nee.
Musik aufdrehen kann er auch nicht. Dafür ist es noch ein paar tausend Jahre zu früh. Weißt du, ich glaube halt, egal wie groß das Chaos in dir drin ist oder um dich herum, du hast immer auch die Möglichkeit, etwas Neues und Gutes daraus zu machen. Und genau das macht Josef jetzt hier in unserer Bibelgeschichte. Er verliert zwar völlig die Fassung und es bricht alles aus ihm heraus, aber trotzdem findet er nun starke Worte und die hören wir uns jetzt mal an.
Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland.
Josef fährt hier richtig auf. Er sagt es seinen Brüdern ganz klar ins Gesicht. Er ist der, den sie nach Ägypten verkauft haben. Dieses schreckliche Geheimnis teilen die Brüder mit ihm allein. Niemand sonst weiß davon. Nur Josef und seine Brüder.
Und er mutet den Brüdern die volle Wahrheit zu. Er ist überhaupt nicht schwammdrübermäßig unterwegs. Er hätte ja auch so tun können, als sei nichts gewesen, als wäre nichts passiert. Macht er aber nicht.
Genau. Freundlichkeit ohne Wahrheit funktioniert nicht. Josef wird hier wieder zum Bruder seiner Brüder.
Und damit lässt er sie auch wieder nah an sich heran. Echte Nähe kann Wahrheit vertragen. Und wenn du mich fragst, muss sie es sogar. Wenn ich mich jemandem nahe oder vertraut fühle, dann muss ich auch offen und ehrlich sprechen dürfen. Sonst fühlt es sich für mich auch einfach nicht wie echte Nähe an.
Vielleicht liegt auch gerade darin das Geheimnis von Vergebung, dass Schuld an- und ausgesprochen wird. Unausgesprochene Schuld belastet und wiegt schwer, wie in einem Rucksack, den man mit sich rumschleppen muss. Ich habe neulich gelesen, verzeihen heißt, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Und genau das tut Josef hier.
Er sieht das Gute im vergangenen Geschehen.
Josef sagt auch: Ich weiß, ihr fürchtet meine Rache. Das braucht ihr nicht. Ja, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Doch es war Gottes Plan, dass es so geschah. Gott hat mich hierher geschickt, damit ich uns alle würde retten können. Gott hat mich hierher geschickt, nicht ihr. Damit sorgt Josef dafür, dass sie seine Worte nicht als Vorwurf missdeuten, indem er auf Gott verweist. Josef deutet hier die gemeinsame Geschichte. Er stellt das, was passiert ist, in das Licht Gottes.
Und damit öffnet er den Blick der Brüder. Es geht nicht um Hass und Vergeltung, sondern um das Leben. Er will den Brüdern die Schuldgefühle nehmen. Seid nicht mehr traurig, dass ihr mich verkauft habt. Gott wollte, dass ich genau hier lande. Um euch zu retten, eure Kinder, um unsere Familie und unser Volk zu retten vor der großen Hungersnot. Wäre ich nicht hier gelandet und hätte ich nicht genau diesen Weg genommen, gäbe es kein Getreide und unser Volk wäre vor Hunger umgekommen. Nicht ihr seid es gewesen, die mich hierher geschickt haben. Es war Gott. Susanne, irgendwie kommt es mir ein bisschen so vor, als würde die Schuld der Brüder hier auf einmal zur Nebensache, oder? Was glaubst du denn?
Ja, und die Verschleppung Josefs wird zur großen Rettung. Vielleicht liegt die größte Deutungsleistung Josefs nicht in der Deutung der Träume, wie am Anfang unserer Geschichte, sondern in der Deutung seiner eigenen Geschichte. Josef ist mit seinen Worten auch stolz und bescheiden zugleich. Was aus ihm geworden ist? Ich meine, er ist fleißig.
Er ist schlau.
Er ist stark.
Und mutig.
Genau. Das ist er aber alles nicht allein aus eigener Kraft geworden, sondern weil Gott ihn dazu gemacht hat und ihn begleitet hat.
Und vielleicht ist es auch seine Kraft, dass er so stark auf Gott vertrauen kann.
Oh ja.
Es geht noch weiter, passt auf, denn nun geht Josef von der Vergangenheit zur Zukunft über. Die 2 Jahre Hunger sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es liegen noch 5 schwere Jahre des Hungers vor uns. Lasst uns noch einmal in die Bibel reinhören, was Josef noch zu sagen hat.
Eilt nun und zieht hinaus zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Eilt und bringt meinen Vater hierher.
Jetzt geht heim und holt unseren Vater und alles, was ihm und euch gehört. Hier in Ägypten sollt ihr wohnen, im Lande Goschen. Hier kann ich für euch sorgen, euch beschützen, damit es euch und euren Familien gut geht und ihr keinen Hunger leiden müsst.
Das hier, Susanne, ist ein großer Moment in unserer Josefsgeschichte. Es siegt die Großherzigkeit und die Vergebung, nicht die Rache für all das, was gewesen ist. Das Faszinierende an der Josefsgeschichte ist, wir lesen es und es kommt uns nicht vor wie ein Märchen oder wie eine Traumwelt. Welt bleibt Welt, Ägypten bleibt Ägypten, Mensch bleibt Mensch, aber es gibt eben in dieser Bibelgeschichte keine Welt und kein Mensch ohne Gott.
Sag mal, das Land Goschen muss ja eine ziemlich nette Ecke sein. Warum will Josef seine Familie da unbedingt ansiedeln?
Das Land Goschen war einer der fruchtbarsten Landstriche im Norden von Ägypten, im Nildelta. Das ist eine sehr großzügige Geste von Josef. Er will, dass es seiner Familie gut geht. Jetzt und auch zukünftig.
Nun wird es wieder tränenreich in unserer Bibel. Wir hören noch einmal kurz rein.
Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Halse. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust.
Die Brüder sind wieder vereint. Sie liegen sich in den Armen und weinen vor Erleichterung, vor Liebe, vor Freude. Vielleicht sind auch Kummertränen dabei, die lange zurückgehalten wurden. Was muss das für ein unbeschreiblicher Moment sein? Du, ich könnte glatt mitweinen.
Ja, ich auch.
Ach, die Bibel. Ein unbeschreiblicher Moment für die Brüder, die viele Jahre schwere Schuld in ihren Herzen trugen. Ein unbeschreiblicher Moment für Josef, der sich wahrscheinlich sein halbes Leben gefragt hat, warum das alles so passiert ist. In die Grube geworfen, verraten und verkauft an Sklavenhändler. unschuldig im Gefängnis gelandet, um dann zweiter Mann im Staat zu werden. Aber wie hat er zu dieser Antwort gefunden, dass Gott diesen Weg für ihn bestimmt hat? Susanne, was glaubst du denn?
Wege und Irrwege des Menschen können Gottes Wege sein. Das kann und darf einem kein anderer sagen. Das kann nur Josef für sich selbst tun. Und ich für mich oder du für dich. Jetzt stell dir mal vor, die Brüder hätten zu Josef gesagt, war doch alles halb so wild, schau mal, wie weit du es gebracht hast.
Ja, nee, das geht gar nicht.
Nee, eben. Für Josef ist das hier sein Lebensweg und kein Irrweg in den Tod. Im Leben geht's nicht ohne Verluste, ohne Fehler, Irrtümer. Aus großem Kummer kann auch Neues und Gutes erwachsen. Die Geschichte von Josef ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch inmitten einer chaotischen Welt, wo alles in die falsche Richtung zu gehen scheint, seinen Weg ins Leben findet.
Du, ich glaube, dass Hoffnung hier auch eine Rolle spielt. Ohne Hoffnung wirst du ungerecht und überlässt dem Chaos das Feld. Und das hat Josef nie getan. Wenn du mich fragst, hat Josef nie die Hoffnung aufgegeben, dass am Ende die Gerechtigkeit siegt.
Gut möglich.
Vor nicht allzu langer Zeit hat mir jemand einen schönen Spruch geschrieben. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ein Herr namens Václav Havel hat das mal gesagt. Das war ein tschechischer Politiker, der sich für Menschenrechte eingesetzt hat.
Ach, ein richtig schöner Satz. Da steckt so viel drin, was zu unserer Bibelgeschichte passt. Denn Josef deutet seine Geschichte, seinen eigenen Weg eben genau auf diese Weise. Alles, was passiert ist, hat am Ende einen Sinn, auch wenn nicht alles gut war. In seinem langen Leben mit vielen Höhen und Tiefen hat er zu sich und zu Gott gefunden.
Zurück zu unserer Geschichte. Durch die ganze Stadt geht nun das Gerücht, dass Josefs Brüder da sind. Als der Pharao das hört, freut er sich mit Josef. Und nicht nur er, sondern auch alle Knechte. Der Pharao geht sogar noch einen Schritt weiter. Er lädt Josefs Vater Jakob, seine Brüder, die ganze Familie ein, in Ägypten zu leben. In der Bibel steht, ich will euch das Beste geben in Ägyptenland und ihr sollt das Fett des Landes essen.
Wenn man mal bedenkt, dass noch immer großer Hunger im Land herrscht, ist das mal ein ziemlich großes Versprechen.
Oh ja. Und er gibt ihnen auch gut gefederte Wagen, damit Frauen und Kinder nicht laufen müssen. In der Bibel steht, der Pharao sagt, und bekümmert euch nicht um euren Hausrat, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Übersetzt heißt das so viel wie, euren Krempel könnt ihr zu Hause lassen. Bisschen schon, oder?
Ja.
Der Pharao bietet an, eine große Familie mit Heim und Herd auszustatten. Seine Fürsorge kennt keine Grenzen. Er ist auffallend großzügig. Er muss Josef ziemlich dankbar sein.
Na, wenn einer kann, dann er. Der Umzug von Jakob und seiner Familie nach Ägypten wird hier von höchster Stelle abgesegnet.
Josefs Brüder machen sich wieder auf den Weg nach Kanaan. Es ist ihre dritte Reise. Mit ihnen reisen die Wagen des Pharaos und reichlich Proviant. Josef hat es bei den Reisevorbereitungen an nichts fehlen lassen und jedem von ihnen ein festliches Gewand geschenkt. Benjamin hat sogar 5 Festgewänder bekommen. Guck mal, Susanne, schon wieder die Kleidung.
Oh ja. Fällt dir was auf?
Nee, sag mal.
Am Ende beschenkt Josef die Brüder mit festlicher Kleidung und sorgt damit für einen Ausgleich, den Jakob als Vater nicht gut hinbekommen hat.
Mhm, stimmt. 10 Esel beladen mit allerlei ägyptischen Spezialitäten und 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot sind dabei. Und zum Abschied sagt Josef zu den Brüdern, zankt euch nicht auf dem Weg. Süß, na, der kennt seine Pappenheimer.
Das glaube ich auch. Der neu gewonnene Frieden soll nicht wieder verloren gehen. Nicht, dass es wieder Streit gibt, weil Benjamin jetzt 5 Kleider hat.
Und bloß nicht. Bitte nicht wieder wegen der Klamotte.
Weißt du, was mir noch aufgefallen ist?
Nee, sag mal.
Josef ist in unserer Bibelgeschichte 3-mal aufgestiegen. Erst in Potiphars Haus, dann im Gefängnis und dann beim Pharao. Die Brüder reisen nun das dritte Mal zwischen Ägypten und Kanaan hin und her.
Stimmt, lustig, das ist mir noch nie aufgefallen. Mhm. Was muss das für ein schlauer Autor gewesen sein, der diese Bibelgeschichte aufgeschrieben hat?
Oh ja.
Und wir sind noch immer nicht am Ende der Josefsgeschichte. Aber für heute sind wir am Ende. Lass uns noch einmal reinhören, was die Bibel in Reimen uns zum heutigen Teil der Geschichte erzählt.
In Benjamins Sack fand man den Becher. Triumphierend zeigten die Wachen ihn her. Benjamin rief: Ich bin doch kein Dieb! Glaubt mir, ich war's nicht, ich bitte euch sehr. Josef befahl: Packt diesen Burschen! Diebe wie ihn werde ich immer verachten. Ins Gefängnis sperrt auf der Stelle ihn ein, lasst hinter Gittern ihn schmachten. Gnade, o Herrscher, riefen die Brüder, knien, die Stirn bis zum Boden geneigt. Wir flehen euch an, seid gnädig mit ihm, er verdient, dass ihr Milde ihm zeigt. Es wartet zu Hause der Vater, der Benjamin liebt und vermisst. Es bricht ihm das Herz, wenn nun auch er, wie einst Bruder Josef, nicht auffindbar ist. Schenkt ihm die Freiheit, nehmt uns als Sklaven. Wir schwören, wir werden nicht fliehen. Benjamin ist ein ehrlicher Mann, er verdient es, nach Hause zu ziehen. Josef erhob sich mit freudigem Lächeln. Ihr seht euren Zwölften, der vor euch hier steht. Die Brüder erschraken und sagten zerknirscht: Bitte verzeih, wenn es irgendwie geht. Es sei euch verziehen, ihr habt euch gebessert. Nehmt euer Korn und kehrt damit heim. Aber bringt unseren Vater schnellstens zu mir. Im Palast soll er ab jetzt immer sein.
Wie der Erzvater Jakob wohl reagieren wird, wenn er erfährt, dass sein so lange tot geglaubter Sohn Josef noch am Leben ist.
Folgt nun ein großer Umzug des Volkes Israel nach Ägypten?
Wie es mit Josef und seinen Brüdern weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate und Texte gelesen von Jakob Meinertz. Produziert von Jennifer Lindenberg.